Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach, verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei Schnell einfach gesund. Unser Motto: Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und du hast es vielleicht jetzt schon gelesen, wir sprechen wieder über das Thema Weidehaltung. Wir hatten ja in einer unserer ersten Podcast-Episoden schon das Thema Weidehaltung ja forciert, haben darüber gesprochen, was Weidehaltung ist und ja, wie die Effekte sich auch auf Weidefleisch auswirken können, wie ja, gesund das für uns sein kann. Und ich habe heute nochmal einen Experten in unserem Podcast eingeladen, der das Thema einfach nochmal aus einer ja, viel tieferen Perspektive, allgemein einer anderen Perspektive beleuchten kann. Und ja, der Experte ist Felix Olszewski. Hallo Felix.
Hallo Martin.
Grüß dich. Felix, du bist Autor und Koch und du betreibst ja auch schon länger, also seit vielen Jahren, die Seite urgeschmack.de. Ja, es ist ein Blog, wo es darum geht, ja, um natürliches Essen, gesundes Leben. Und hast dich dann ja vor ein paar Jahren auch noch spezialisiert im Bereich Weidehaltung und Weidefleisch und hast dann noch die Seite ja weidefleisch.org ins Leben gerufen. Also es ist eine Seite, wo du sehr gut aufklärst, was Weidehaltung auch wirklich ist und wie man gutes Weidefleisch findet. Und du berätst sogar Betriebe, ja, die Weidehaltung betreiben wollen, bis hin zum Aufbau eines Hofladens, ne? Ist das so richtig?
Ja, genau. Super. Danke erstmal für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja für uns echt gut, dass wir da nochmal Expertise mit reinbekommen. Und wir wollen heute nochmal tiefer in das Thema einsteigen. Und ja, fürs Erste wäre es vielleicht mal ganz schön zu wissen, dass du mal mit deinen Worten mal ein Bild malst, wie denn ja gute Weidehaltung aussehen kann.
Ah, das ist sehr bunt eigentlich. Also die Voraussetzungen, allein in Deutschland, in verschiedenen Regionen sind sehr unterschiedlich, wie eine Weide aussieht, wie die Landschaft beschaffen ist, ob das da überhaupt hinpasst. Ich sitze hier zum Beispiel im Emsland, direkt an der niederländischen Grenze, auf Höhe von Hannover, Amsterdam quasi, nahe der A30. Im Emsland haben wir sehr schwere Böden, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, oder sehr, sehr schwierige Böden, wollte ich eigentlich sagen. Ich sitze hier in diesem Haus, das hier war früher Hochmoor, bis vor, weiß ich nicht, 100 Jahren auf jeden Fall noch. Und das ist abgetorft worden und hier ist eine Weide im Winter, wenn da Kühe draufstehen, hin. Also die treten das kaputt. Da können die armen Tiere auch gar nichts dafür. Da ist der Boden eben nicht dafür gemacht, um da zumindest größere Mengen Tiere laufen zu lassen. Da muss man dann wieder viel weniger Tiere laufen lassen. Und so wandelt sich das Bild in anderen Regionen Deutschlands. Stehen die am Berghang oder stehen auf Weiden, die viel robuster sind, die das vertragen. Also so richtig homogenes Bild kann man da eigentlich gar nicht zeichnen. Das ist sehr unterschiedlich. Was sie gemein haben, ist auf jeden Fall, dass die Tiere möglichst das ganze Jahr auf der Weide stehen. Da gehen dann oft schon die Vorstellungen auseinander. Viele Landwirte sagen sich eben, ja, die stehen hier auf der Weide 6 Monate. Oder so viel wie möglich, was dann manchmal leider heißt, so viel wie für mich bequem ist oder wie für mich möglichst viel Gewinn abwirft. Aber so der Grundsatz ist, oder der Gedanke bei der Weidehaltung ist ja eigentlich nicht einfach nur Kuh auf die Weide stellen, sondern möglichst höchste Gesundheit für das Tier, das Ökosystem und den Menschen herzustellen. Und das setzt voraus, dass das Tier am besten das ganze Jahr auf der Weide steht, für die eigene Gesundheit, aber eben auch, um die Weide gesund zu halten. Und in letzten Endes dann, so pragmatisch das dann auch klingt, das Fleisch, das das Tier erzeugt oder zu dem es hinterher wird, besser gesagt nach seinem Tod, ist auch dann von größtem gesundheitlichen Nutzen, wenn es eben das ganze Jahr auf der Weide steht.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Das ist im Endeffekt, der Endnutzen ist zwar für uns das gesunde und gute Fleisch, aber ich finde es auch immer ganz gut, wenn wir hier im Bereich Gesundheit auch Themen multiplizieren wollen, auch darüber zu sprechen, wie wir Umwelt und Tier bestmöglich auch gesund erhalten. Und das ist einfach Weidefleisch, Weidehaltung. Also dieser Weg, den du jetzt beschrieben hast, sehr, sehr gut und eine gute Sache. Und auch, dass du gesagt hast, dass Weidehaltung ja sehr bunt ist. Und das ist auch wirklich so, wenn man manchmal durch Landschaften fährt, gerade hier in der Region rund um Magdeburg, Magdeburger Börde, da ist auch viel, viel Landwirtschaft, aber irgendwie sehr, sehr wenig Tiere auf der Weide. Und das ist was, was auch so fehlt, einfach so vom Gefühl, wenn man durch Landschaften fährt, ja. Und ich habe jetzt mal so zwei Bilder. Vielleicht kannst du ja mal sagen, ob das Weidehaltung direkt trifft. Also wenn wir in Holland im Urlaub sind, dann sind da immer sehr, sehr, also reine Weiden, die, wo nur Gras drauf ist. Dann hast du darum immer den kleinen, ich sag mal, Kanal und eine grüne Wiese und Kühe drauf. Ist das Weidehaltung?
Das ist schwierig. Ich habe niederländische Bekannte, die wohnen hier oder haben hier direkt wirklich auf der Grenze in Deutschland einen Hof gekauft, weil es eben in Niederlanden viel teurer ist. Und mit denen hatte ich gesprochen und die haben gesagt, das ist ja nur Marketing. Hm. Die stellen also ihre Rinder genau dahin, wo Touristen die sehen, damit die alle denken, in Niederlanden ist das ganz toll. Also das ist sicherlich auch nicht nur richtig. Also es gibt in den Niederlanden gute, schöne Weidehaltungen, genauso wie es sie hier gibt. Ob das Bild, was man da als Tourist beim Autofahren oder auf den Autobahnen sind es ja nicht, aber auf den großen Straßen, sagen wir mal, gewinnt, repräsentativ ist, das kann ich leider nicht sagen. Da stecke ich nicht tief genug drin, obwohl ich hier direkt an der Grenze wohne. Aber ja, also selbst wenn das Tier dann nur 6 Monate im Jahr auf der Weide ist, ist es immer noch besser, als wenn es gar nicht auf der Weide ist. Das steht fest. Das ist bei alledem auch für mich wichtig. Also das ist eine häufige Diskussion, wo es dann heißt, ja, wir können ja nicht alle Menschen mit Weidefleisch versorgen. Hm. Und so viel kann man ja gar nicht erzeugen. Das ist Quatsch, das ist eine Utopie. Also erstmal ist es keine Utopie, weil es existiert ja die Weidehaltung. Und ob wir alle versorgen können, ist nicht von Bedeutung. Es wollen auch gar nicht alle damit versorgt werden. Aber wir können wenigstens für die es zur Verfügung stellen, die es wollen. Und wenn der letzte Schritt sein soll, gar kein Fleisch mehr zu essen, jetzt aus ethischer Sicht zum Beispiel, dann kann man nicht erwarten, dass wir denen zuerst gehen, sondern man muss den ersten Schritt gehen. Und das heißt auf jeden Fall mehr Tierwohl. Und auch dann ist jeder Tag Weidehaltung besser als kein Tag Weidehaltung. So sehe ich das eigentlich immer.
Mhm. Ja. Und das zweite Bild wäre jetzt, waren auch erschreckende Bilder, die ich gesehen habe, aus Argentinien. Da hat man dann kilometerweise oder Fußballfelderweise immer abgetrennt und viele tausende Tiere, sage ich mal, auf einer Stelle stehen und wo gar kein Gras mehr drum wächst. Und es wird ja dann hier als Weidehaltung verkauft. Also wie funktioniert das? Also warum darf man das?
Ja, weil Weidehaltung kein geschützter Begriff ist in dem okay. Sinn. Also jeder kann sagen, das ist Weidehaltung, wenn es einen Tag auf Weide gestanden hat. Das war in den USA vor 5 Jahren ungefähr oder bis vor 5 Jahren ein Problem, weil dann eben viele gesagt haben, grass-fed beef, also gasgefüttertes Fleisch, weil die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben mal auf der Weide gestanden haben, weil es da wohl in vielen Bereichen üblich ist, dass die Kälber bis zum Alter von 6 Monaten sowieso auf der Weide stehen, weil das die effizienteste Möglichkeit ist und erst dann in die Mastställe kommen. Aber es ist eben grasgefüttert und da wurde gasgefüttert draufgeschrieben, das war dann die Verwechslung. Deswegen haben dann viele Erzeuger gesagt, die ganzjährig bis zum Lebensende Weidehaltung betreiben, das ist grass finished, also auch im Finishing, am Ende, in der Mast sozusagen, immer noch Gras und Weide gefüttert. Und das gibt es aber in Deutschland genauso. Es gibt dann viele Weidehalter, die sagen, das ist Weidehaltung, das ganze Leben, bis auf die letzten 3 Monate, wo es dann im Stall steht, damit es fett wird. Und so gehen eben die Vorstellungen auseinander. Und das ist nicht mal unbedingt böswillig. Das ist einfach auch die Vorstellung von Tierwohl, die sehr weit auseinandergeht. Und es gibt da keine Möglichkeit, eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Das geht auch dann so weit, das hat mir mal ein Landwirt gesagt, guck mal, da ist einer gekommen und hat sich beschwert, dass das Pferd bei mir draußen steht, obwohl es regnet. Was ja eigentlich von der Natur aus auch völlig in Ordnung ist. Und er musste dem, der sich beschwert hat, dann erst erklären, guck mal, da vorne ist eine Ente und der See ist halb zugefroren. Müssen wir die jetzt da rausholen und vor den Kamin setzen? Und manch einer mag sagen, ja, da hat die Ente das ja besser. Und so unterschiedlich sind halt die Vorstellungen einfach. Speziell von Menschen, die natürlich nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Und was du da von Argentinien berichtest, das ist also ein durchaus Normalfall auch in den USA. Die stehen oft auch in ihrem eigenen Kot, bis zu den Knien, wenn es schlecht gepflegt ist. Und das ist natürlich nicht das, was wir unter Weidehaltung uns vorstellen. Mhm. Aber klar, wenn es irgendwo anders hergestellt wird und wir es nicht sehen und man Weidehaltung draufschreibt, dann ist was eben so, dann glauben viele Verbraucher das. Deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll, Fleisch eben nicht von irgendwo zu kaufen, auch wenn Weidehaltung draufsteht und sich auf solche Worte gar nicht zu verlassen, genauso wie Bio, was ja gleichermaßen wenig Wert hat als Marker oder als Markenzeichen, sondern zu sagen, ich habe den direkten Kontakt zu dem Landwirt, der die Weidehaltung betreibt und könnte das jederzeit selbst überprüfen, vielleicht im Umkreis von 100, 150 Kilometern, wo man dann sagt, ich fahre einmal im Jahr los und hole mir Fleisch für einen Tiefkühler oder sowas oder mache das alle 3 Monate. Und wer eben etwas Glück hat, viel Glück braucht es nicht mittlerweile mehr, hat einen Hofladen irgendwo in 50 oder 20 Kilometern Entfernung oder einen Wochenmarkt sogar, wo ein Stand dann jede Woche das Fleisch frisch verkauft. Das ist, denke ich, immer die beste Möglichkeit, sich die Strecken möglichst kurz zu halten. Nicht zwanghaft, aber kurz zu halten, einfach um den direkten Kontakt zu haben. Darum geht's.
Ja, das ist ja dann auch, ich denke mal, so die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Freude oder ja auch der Genuss daran, dass man, dass das die Anonymität einfach wegnimmt, ne? Dass man nicht ins Tiefkühlregal geht, sich da aus der Plastepackung das nehmen kann, sondern dass man das ein Stück weit auch erlebt und mit Respekt betrachtet. Ich finde es immer so eine Kuh an sich sehr, ein sehr imposantes Tier und da hat es auch verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Und da ist das einfach ein guter Weg, wie du sagst, auch ja, den Bauern aus der Region erstmal selber kennenzulernen, seinen Hofladen und auch dann das Tier, was ja meistens direkt drumherum dann auch mit auf der Weide grast, einfach mal zu erleben. Das ist ein sehr respektvoller Umgang dann auch, ne?
Ja, letztlich geht es darum, jetzt habe ich leider den Faden zu dem verloren, was ich sagen wollte. Ich hatte mal geschrieben, man kann sich natürlich immer aufs Veterinäramt und auf die Prüfungen verlassen, die stattfinden, jetzt bei einem Milchbauern zum Beispiel. So, aber wenn die Prüfer den Hof verlassen haben, dann kann der Maurer immer noch den Tank öffnen und reinpinkeln. Das ist dann schon geprüft, aber so. Das kann er machen, weil er zum Beispiel sauer ist, wie viel geprüft wird und dass er ständig schikaniert wird. Und das ist teilweise eben wirklich der Fall. Aber wenn er die Abnehmer kennt persönlich, dann wird er das nicht wollen. Ich sage jetzt nicht, dass Bauern das machen, also versteht mich bloß nicht falsch. Das sind oft hart arbeitende Menschen, die das ganze Jahr über wörtlich im Dreck stehen und in einer harten, knallenden Sonne arbeiten. Aber es geht letztlich darum, wenn diese Wertschätzung vom Kunden aus da ist, dann findet die auch vom Landwirt aus wieder statt. Also ich lerne sehr viele Landwirte kennen, die sagen, ich möchte nicht mehr ein anonymes Produkt machen, auch wenn da viel Geld bei rauskommt oder wenn ich davon leben kann, sondern ich möchte einfach, dass das, was ich mache als Arbeit, wertgeschätzt wird, was ja jeder möchte, was jeder Handwerker auch möchte. Ich möchte einfach, dass ich gute Arbeit mache und dann nicht irgendwie nur bezahlt wird, sondern jemand sagt, das ist gute Arbeit, danke. So, und darum geht es am Ende. Und das kann nicht stattfinden, wenn man das über einen Discounter kauft.
Ja, die Vermarktung, du hilfst ja auch Landwirten, ich sag mal, bei der Vermarktung, ne? Und man merkt das sehr deutlich hier bei uns im Umkreis, der eine Hofladen, sage ich mal, der macht auch intensives Marketing bei Facebook. Und es ist wirklich, man merkt so ein Stück weit auch den Stolz, der dahinter steht und die Nähe auch zum Tier. Und es ist deutlich auch als Verbraucher wirklich, man ist ja viel, viel bewusster auch dabei, man erlebt das ganz anders mit. Und ich glaube, das ist was dann die Weidehaltung anbieten wollen, dann auch intensiver betreiben müssen, ne? Diese Selbstvermarktung dann über Social Media und alles. Sonst findet ja niemand wirklich zu einem, weil man ja eben nicht im Discounter ist, ne?
Es funktioniert in jedem Fall nur mit der Direktvermarktung, glaube ich, das schon, weil soweit mir bekannt ist, gibt es keinen wirklich vielversprechenden Weg derzeit als Weidehalter zu sagen, ich gebe das ab an jemanden, der es für mich vertreibt. Es gibt so diverse Online-Plattformen, die sich bilden und gründen, aber ich glaube, das ist im Grunde direkt wieder das Problem, denn wenn ich jetzt eine Online-Plattform habe, dann arbeitet die deutschlandweit und das ist wieder genau das Gegenteil von dem, was ich will. Wenn ich in Bayern sitze und dann per Online-Plattform jemanden in Schleswig-Holstein finde, dann ist ja wieder der Kontakt nicht da. Also deswegen bin ich da auch kritisch. Du hast gesagt, Social Media ist wichtig. Ich glaube, es ist ein wertvolles Werkzeug, ein nützliches Werkzeug, aber es ist auf keinen Fall zwingend nötig, weil es kostet sehr viel Zeit, Marketing. Und oft ist diese Zeit besser investiert in traditionelle Methoden, in Zeitungsinseraten, in eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel oder einfach wirklich auf dem Wochenmarkt oder bei Mundpropaganda. Social Media hat so eine Grenze, da entsteht oft wieder so eine Distanz, eine gewisse, weil die meisten Menschen mittlerweile wissen, dass mit Werbung und mit den Fotos, die man so sieht, irgendwas oft nicht stimmt und dass sie falsch sind. Und ich glaube, da kann sehr schnell viel schieflaufen. Man kann vor allem sehr schnell viel Geld verlieren, also ausgeben, für eine Social-Media-Betreuung vielleicht auch durch andere, und hat am Ende nicht einen Kunden mehr gewonnen. Also da bin ich weiterhin skeptisch. Man kann das nutzen, es kann sehr nützlich sein, aber es hat seine Grenzen. Und ich glaube, man muss die Priorität und die Ressourcen, die man ihm widmet, auf jeden Fall begrenzen.
Je nach Landwirt auch und was er für Fähigkeiten und Interessen dann auch hat, ne? Aber gerade die Tipps, ja, jetzt auch mal bei Kleinanzeigen zu gucken, da habe ich zum Beispiel auch noch nie drüber nachgedacht, das ist ein guter Weg. Zeitung und was ich oft sehe, sind auch so an, ich sag mal, an größeren Straßen so Plakate oder so Aufsteller, die jetzt direkt auf dem Feld stehen, am Heuwagen oder so mit dran. Da steht dann auch dann manchmal Hofladen in 5 Kilometern oder so, da kann man auch die Augen offen halten, ne?
Das ist ein Erlebnis, das darf man nicht vergessen. Was diese Social-Media-Marketing-Sachen machen, die verkaufen oder wollen immer noch Produkte verkaufen. Mehr kann Social-Media auch nicht. Hm. Und was wir heute, wir sind ja schon lange nicht mehr in einer Wirtschaft, die Produkte verkauft. Da sind wir weit darüber hinaus. Wir waren bei Dienstleistungen, mittlerweile sind wir bei Erlebnissen. Man verkauft heute nicht mehr Dienstleistungen, sondern ein Erlebnis. Und das ist eben der Hofladen, wenn man ihn entsprechend gestaltet und baut und Menschen entsprechend willkommen heißt. Und das kann leider eben auch nicht jeder Mensch und entsprechend auch nicht jeder Landwirt. Aber man kann es versuchen. Man muss immer man selbst bleiben und dann eben gucken, wie wirke ich auf andere und kann ich damit arbeiten und das verbessern. Aber am Ende geht es darum, man fährt eben irgendwo auf einer Straße lang und dann sieht man da das Schild Hofladen und dann fährt man da mal hin. Und das ist, allein das ist ja schon das kleine Abenteuer, was man hat. Mhm. Und wenn dann die Tür offen steht und man halbwegs freundlich begrüßt wird, dann ist das ein kleines Abenteuer, ein Erlebnis und vielleicht sogar ein netter menschlicher Kontakt. Und das ist viel mehr wert als die meisten anderen Marketingmethoden. Weil das ist, was im Gedächtnis bleibt. Und die nächste Werbung, das nächste Foto bei Instagram kommt mit Sicherheit. Aber so ein Hofladen ist eben eine einmalige Sache.
Das stimmt.
Das kann ich auch jedem Interessenten eigentlich nur empfehlen, der sich für sowas interessiert. Also viel spannender ist einfach, mal einen Landwirt anzurufen und zu fragen, haben Sie sowas? Und wenn nicht, kennen Sie jemanden, der das hat? Weil die kennen sich untereinander alle, weil die ihre Flächen kennen. Und dann weiß auch einer, ja, das ist so ein Spinner, der macht Weidehaltung. Ich glaube da nicht dran, aber versuchen Sie es mal. Und so findet man dann so jemanden und spricht drüber und der erzählt einem dann meistens auch ganz viel, weil Weidehaltung ist was, da braucht man schon ein bisschen Idealismus für. Und dann ist man froh, dass man jemanden anruft und danach fragt. Und so findet man sich und das sind eigentlich sehr schöne Kontakte. Deswegen bin ich, wie gesagt, überzeugt, dass das in das, was wir heute echte Welt nennen, erheblich besser aufgehoben ist.
Mhm. Ja, es nimmt auch so ein Stück weit die Geschwindigkeit. Wenn wir sonst in den Discounter gehen, einkaufen, dann macht man das recht schnell unliebsam, will da möglichst schnell wieder raus. Und wenn man auf den Hofladen geht, dann kann man da noch ein bisschen um die Weide spazieren, dann im Hofladen noch Zeit verbringen. Das ist einfach, ja, wie du sagst, ein schönes Erlebnis dann auch, ne? Und deutlich bewusster. Und dann gibt's von dir auch ein paar Videos, wie du Landwirte auch interviewst, die Weidehaltung betreiben. Da würde mich mal interessieren, nimmt Weidehaltung zu? Also sehen wir immer mehr, dass Leute sich dahin entwickeln? Also du hast ja vorhin schon quasi auch gesagt, dass es Leute gibt, die von Massentierhaltung umsteigen wollen auf ja Weidehaltung, weil es einfach auch viel persönlicher ist, ne?
Das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Das Problem ist in meiner Situation, ich habe viel damit zu tun jeden Tag und aus meiner Sicht wird das mehr. Das kann aber nur daran liegen, dass ich immer sensibler dafür werde, das wahrzunehmen. Deswegen kann ich das nicht so richtig beurteilen. Ich glaube schon, es gibt eine Bewegung, zumindest auf Verbraucherseite, hin zu mehr oder zu weniger Konsum von Fleisch oder Fleisch aus Massentierhaltung. Das heißt, die Nachfrage nach solchen Angeboten steigt, das Bewusstsein dafür steigt und dementsprechend glaube ich, dass auch die Nachfrage steigt. Speziell, weil sich die Landwirtschaftspolitik oder die gemeinsame Agrarpolitik, heißt das Ding, glaube ich, sich praktisch nicht geändert hat, jetzt bei dem letzten Mal, ich weiß gar nicht, wann das Treffen war, Anfang diesen Jahres, glaube ich, oder Ende letzten Jahres, da ändert sich nichts und dann ist für viele Landwirte eben wieder das Thema erledigt, wo sie sagen, na gut, ja, wie machen wir selbst weiter? Wie sehen wir für uns selbst in Zukunft? Weil in der Regel ist es ja so, dass immer mehr Höfe aufgegeben werden und das konsolidiert wird zu riesen Agrarfabriken. Mhm. Wir haben also ein riesiges Nachwuchsproblem und ein Ausweg daraus ist eben die Direktvermarktung und Produkt für die Direktvermarktung ist nun mal sehr gut das Weidefleisch. Und also mein Eindruck ist insgesamt, ja, es wird mehr. Ob das die Realität ist, kann ich, wie gesagt, ich bin zu nah dran, das kann ich nicht beurteilen.
Hm. Und Weidehaltung schließt jetzt an Tier ja alles ein, also von der Kuh zum Schwein, Ziege. Ne?
Im Grunde ja, wobei Schweine immer ein Sonderfall sind. Hm. Das ist in der Praxis schwieriger umzusetzen, weil da andere Gesetze gelten, weil das eben nicht einfach nur Wiederkäuer sind. Da haben dann viele Veterinärämter Angst wegen der afrikanischen Schweinepest. Ah, okay. Also, und das ist immer für einen Landwirt dann so ein bisschen Lottospiel. In welchem Landkreis sitze ich? Wer sitzt da im Veterinäramt? Sind die dafür zu haben oder eher nicht? Hm. Das klingt nach Willkür und so ein bisschen ist es das auch. Aber das hat eben jeder Landkreis selbst zu entscheiden. Und auch Geflügel ist dann eben wieder ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir gerade Geflügelgrippe. Und die Hühner sind jetzt seit, ich glaube, 16 Wochen im Stall. Ich glaube, müssen jetzt raus, zwangsweise, obwohl angeblich diese Grippe immer noch herrscht. Deswegen, man muss das anders behandeln, aber ja, es geht für jedes Tier Weidehaltung. Jedes Tier profitiert auf jeden Fall davon, nicht im Stall zu sitzen, sondern auf der Weide.
Also unser Hof hier, der hat Weiderinder, aber die Schweine werden drin als Strohschweine gehalten. Also auch Auslauf und bekommen immer diese Heupäckchen, sage ich mal, rein, die sie zerlegen können. Was ist davon zu halten?
Ich kenne viele, die das machen. Und das ist auf jeden Fall besser als die konventionelle Masthaltung. Es ist aber nicht zu vergleichen mit der Weidehaltung, weil die Tiere nicht so viel Sonne bekommen, vor allem nicht so viel Bewegung bekommen und nicht so viel Abwechslung bekommen und sich entsprechend nicht so viel bewegen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Fleischqualität aus. Es ist aber ein Riesenschritt nach vorne. Also ich kann jeden nur beglückwünschen, der sowas macht und sagen, macht weiter, baut das aus, allein schon als Signal an die Politik, dass da die Gesetzgebung nachgebessert werden muss, um das zu vereinfachen. Weil am Ende ist es so, also jeder Landwirt, die Landwirte, die ich kennenlerne, ich habe eigentlich noch keinen kennengelernt, der wirklich böse ist und sagt, ich möchte aber, dass die Tiere im Stall sind. Also es gibt einige, die sind, sagen wir mal, das, was man faul nennen würde, die sagen, nö, ist das Einfachste für mich, da muss ich nichts tun. Aber am Ende sind das alles, wenn auch teils sehr schlechte Geschäftsleute, aber die sagen, wenn das gekauft wird, mache ich das. Mhm. Und also am Ende liegt es am Verbraucher. Wenn er das nachfragt, wird das auch erzeugt werden, wenn der Drang groß genug ist. Zugleich gilt aber natürlich auch der gesetzliche Rahmen muss stimmen. Und es muss erlaubt sein, das zu machen. Und die, mit denen ich spreche und die das machen, und die selbst sogar am Anfang skeptisch sind und sagen, na gut, ich fange mal mit 1, 2, 3 Kühen an auf der Weide, ich habe da so ein Stück frei, die sind ganz schnell begeistert davon. Einfach, weil es Spaß macht, wieder, die entdecken so ein bisschen den Romantiker in sich wieder und denken, Mann, das ist so schön, ich stehe morgens, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe zu den Kühen und gucke, wie es aussieht, wie die Sonne aufgeht und auf dem Gras und die Kühe. Und ja, das ist dann Landwirtschaft, wie man sich die vorstellt. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr durch die rosa Brille, aber ja. Das ist eben so das, was das Leben bereichern kann. Und wenn das dann auch noch wirtschaftlich funktioniert, weil die Nachfrage da ist und weil die Veterinärämter mitspielen und weil die Infrastruktur da ist, weil die Schlachthäuser und die Metzgereien mitmachen dürfen und einem da nicht noch Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann ist das schön.
Es klingt jetzt so, für mich klingt Weidehaltung fast ein bisschen unregulierter, weil wenn wir jetzt die ganzen Kühe, sage ich mal, in einer riesen Halle drin haben, dann muss man wirklich schauen, wie ist die Abluft, wie bringt man die Exkremente dann wieder weg, da hängt ja scheinbar doch noch viel mehr dran, als wenn wir die jetzt auf die Weide stellen. Also kann es sein, dass Weidehaltung sogar einfacher ist?
Im Grunde ja. Also das ist genauso, wie du es gerade angesprochen hast. Wenn du das von außen betrachtest, was macht der Mensch da? Bei der Intensivtierhaltung im Stall fährt er Futter zum Stall, fährt Kot weg oder Gülle oder wie wir es auch immer nennen wollen und muss teils Antibiotika reinpumpen und den Tierarzt holen und hat ständig zu tun mit großen Massen, die er hin und her fahren muss. So, wenn du die Kühe auf die Weide stellst, im entsprechenden System, das heißt mit Wechselweiden verschiedenster Ausführung, die Tiere bewegen sich selbst zu ihrem Futter, sie bewegen sich selbst von ihren Fäkalien weg. Sie bleiben gesünder. Das ist nachweislich so, weil eben auch durch UV-Strahlung, durch die Sonne viel desinfiziert wird. weil sie die Bewegung haben, weil sie die frische Luft haben. Man braucht die Antibiotika gar nicht erst holen. Man braucht auch den Tierarzt nicht so oft. Das ist erstmal weniger Arbeit. Natürlich braucht man mehr Fläche. Aber in vielen Fällen ist sie eben vorhanden. Speziell bei Dauergrünland, das ohnehin nicht umgebrochen werden darf, da kannst du nichts anderes mit machen. Und wenn du dann auch noch so grenzwertige Flächen hast, Magerrasenweiden zum Beispiel, wo du nicht mal, die du nicht mal als Acker gebrauchen könntest, da ist Weidehaltung eine Möglichkeit, aus nichts, aus einer nicht nutzbaren Fläche sonst, Nahrungsmittel zu produzieren. Insofern ist das so gesehen die bessere Möglichkeit. Natürlich kommt pro Quadratmeter nicht so viel Geld daraus. Mhm. Und natürlich hat man hat vielleicht ein bisschen mehr manuelle Arbeit. Aber das kommt auch wieder sehr auf die Betriebe an, weil Landwirtschaft ist ja, wie ich schon sagte, nicht homogen. Alles sieht sehr unterschiedlich aus. Die Betriebsstruktur ist unterschiedlich, die Zahl der Beschäftigten und so weiter. Also für manche ist das viel einfacher. Für andere ist es sehr aufwendig. Aber ja, aus rein ökologischer Sicht scheint es die bessere Möglichkeit zu sein. Hm. Also aus ökologischer Sicht ist es die bessere Möglichkeit. Ich meine, für die Natur ist es auf jeden Fall besser. Das Ökosystem profitiert davon. Die Weide braucht ja Wiederkäuer. Die Weide braucht Grasfresser. Hm. Sonst ist die Weide nicht gesund, weil wenn die Grasfresser nicht das Gras abfressen, dann ist die Weide irgendwann weg, weil sie verbuscht und irgendwann steht ein Wald. Das ist die Sukzession. Und der Wald ist auch ein schönes Ökosystem, aber ist eben kein Grasland und somit kein Lebensraum für die Bewohner des Graslandes, wie bodenbrütende Vögel oder verschiedene Käfer und so weiter. Das ist ein Ökosystem, das sehr viel Kohlenstoff speichern kann. Das brauchen wir. Und statt da ständig mit dem Rasenmäher drüber zu fahren, kann man eben eine Kuh oder ein Schaf oder eine Ziege draufstellen.
Die heutige Episode wird dir präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Angereichert sind diese beiden Produkte noch mit angenehmem Zitronenaroma, Rosmarinextrakt, Olivenölextrakt und Vitamin E zur Antioxidation. Also geh noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan.
Sehr schön. Und ja, die Graslandschaft, die ist ja auch dann, also der Nährstoffreichtum, der erhält sich ja dann quasi auch von selbst, ne? Also der Landwirt müsste nichts, ich sag mal, nachdüngen oder noch die Kühe mit Zusatzfutter füttern. Die würden das ganze Jahr über so überleben, ja?
Das kommt auf die Rasse an und auf die, sagen wir mal, die Qualität der Weide, aber allgemein ja. Wobei man natürlich sagen muss, was der Landwirt rausnimmt, ist das Tier. Und das Tier nimmt Nährstoffe aus der Weide und am Ende wird das Tier da rausgenommen. Stimmt, aus der Weide. Das heißt, es gibt schon einen Abtransport, aber auch das kann man ja relativ einfach ausgleichen. Also das ist zum Beispiel bei den Demeterhöfen, was man ja oft als Hardcore-Bio bezeichnet, da ist das ja so. Ich glaube, das gilt bis heute. Man darf keinen Hof haben ohne Tierhaltung, weil da, ich glaube, Rudolf Steiner hat das ja gegründet, da war klar, es gibt kein gesundes Ökosystem ohne Tiere. Und Tiere braucht man zur Umsetzung dieser Nährstoffe, zur Verteilung und so weiter. Also das funktioniert und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, so ein Ökosystem zu erhalten.
Interessant, ja. Und jetzt hast du Rassen angesprochen.
Ist, ja, es gibt
ist,
ja.
Ist jetzt die klassische deutsche Kuh, sage ich mal, die man so kennt. Ist die komplett outdoor geeignet fürs ganze Jahr?
Es gibt ja verschiedenste Rassen, also keine Ahnung, Limousin, Charolais, Angus. Und was davon wirklich klassisch ist, kann man gar nicht sagen. Und es gibt ja die Milchkühe, die sind auf jeden Fall oft, sagen wir mal, so eine, wie heißen die, Jersey oder Guernsey-Kühe, die sehen ja aus wie Hungerhaken. Ne? Also da siehst du ja Hüftknochen und alles, die sehen praktisch dauerkrank aus, aber die sind so genetisch, so gezüchtet worden, damit sie mehr Milch geben, vor allem sehr fette Milch. Die sind dann also gesund. Das ist also auch nicht so, dass die gequält sind ständig. Aber das sind keine Fleischrassen. Aber es gibt also, wie gesagt, Limousin, Charolais, Angus, Dutzende. Und die kann man prinzipiell das ganze Jahr draußen stehen lassen. Wie gesagt, bestimmte Böden sind zu nass, da gibt es dann Probleme mit den Klauen. Bestimmte Böden sind zu weich oder die Hänge, da braucht man eine bestimmte Rasse. Deswegen haben wir verschiedene Rassen. Deswegen hat England, glaube ich, über 100 Schafrassen. Für jede lokale, für jeden lokalen Landschaftstyp zum Beispiel, da haben die eine eigene Schafrasse gezüchtet, die optimal darauf auf diesem Steigungswinkel zum Beispiel funktioniert. Und so ist das bei den Rassen auch. Es gibt natürlich welche, die besonders beliebt sind. Angus hatte ich gerade ein paar Mal angesprochen. Die haben sehr fein gemasertes Fleisch. Gemasert? Faserig, so fein gefasertes Fleisch. Mit das auch, wenn man es entsprechend füttert oder handhabt, eine gute Fettmarmorierung hat, was bei den Grillfans dann sehr beliebt ist. Das kann man also viel machen. Andererseits gibt es dann natürlich die schönen Rassen mit den Hörnern, die schottischen Hochlandrinder mit dem langen Fell, die dann immer schick aussehen. Die sind ein bisschen kleiner, die werfen nicht ganz so viel Fleisch ab anteilig, sind aber viel robuster. Da muss man sich dann noch weniger drum kümmern. Das sind die Extensivrassen. Galloway auch, glaube ich, von Natur aus hornlos. Also da gibt es verschiedenste Rassen. Und grundsätzlich kann man, soweit mir bekannt ist, die meisten Hausrindrassen das ganze Jahr draußen lassen. Ja, die brauchen einen Unterstand wenigstens. Oder man soll ihnen einen Unterstand geben, so ist es, damit sie bei Regen nicht völlig durchnässen. Aber geeignet sind die alle. Die fühlen sich auch wohler. Also in Österreich hatte ich das von einigen Höfen erfahren. Ist eigentlich bei 10 Grad wird ihnen schon langsam unwohl. Die brauchen es kälter.
Okay.
Also Minusgrade sind schon schön für die.
Und ich meine, die werden sich ja auch bewegen, wenn den, ich sag mal, kalt ist, oder? Das sind ja auch agile Tiere, Kühe, ja?
Ja, wenn sie sich bewegen, vor allem wenn sie gesund sind, bewegen sie sich. Und wenn ihnen kalt ist, fressen sie mehr. Oder sie verlieren halt ein bisschen Fett. Das ist ja das, was im Winter immer passiert. Da muss man als Landwirt wieder aufpassen, dass man vielleicht doch ein bisschen irgendwas zufüttert oder dafür sorgt, dass sie auf einer entsprechenden Weide stehen. Aber das ist alles machbar.
Und wenn wir jetzt mal über Weidemilch sprechen, also ist das auch gang und gäbe, dass man Tiere auf der Weide grasen lässt und dann wieder zurückholt, um dann die Milch abzuziehen? Oder ist das überhaupt gar nicht möglich, weil zu kompliziert?
Das geht. Es gibt wenige Betriebe, die das machen, aber allgemein, Milch ist wahnsinnig, für mich irrsinnig reguliert. Also du kannst ja auch keine Rohmilch einfach so verkaufen. Die darf nur auf dem Hof selbst verkauft werden im Grunde, auf dem Hofgelände. Bei Weidemilch, es gibt diese Bewegung Heumilch, ich glaube, die ist in Österreich gestartet. Heumilch, ne? Ja. Wo ein bestimmter Anteil des Futters oder der größte Anteil des Futters eben Gras oder Heu sein muss. Die vermarkten das ganz gut. Das läuft wohl sehr gut bei denen. Zumindest lief das bis vor 2, 3 Jahren sehr gut. Danach habe ich es nicht mehr verfolgt. Wir haben diese Bewegung auch, kam aber wohl nicht so gut an. Auch hier in Norddeutschland läuft das. Aber da ist dann die Grenze sehr schnell erreicht. Die sagen dann, die Kühe laufen mindestens 6 Monate im Jahr, sofern die Bedingungen das zulassen auf den Weiden. Den Rest der Zeit sind die im Stall. Also da muss man sehr vorsichtig sein und schauen, was heißt das jetzt wirklich. So richtig traditionell in den Alpengebieten, auf den Almen, da kennt man das und da läuft das sicherlich bei vielen kleinen Betrieben immer noch so oder auch mittelgroßen Betrieben, dass da dann gemolken wird. Es gibt auch mobile Milchwagen, aber üblich ist das überhaupt nicht, nein. Also die normale Milchproduktion, das findet so nicht statt. Also nicht das, was wir im Supermarkt und Discounter finden.
Es ist sehr schwer durchschaubar dann auch vom Marketing, ne? Wenn dann da steht Milch aus dem Berchtesgadener Land, dann malt das immer schöne Bilder im Kopf. Aber mittlerweile vermute ich trotzdem sehr stark, dass das dann auch aus Massenbetrieben ist, die halt im Berchtesgadener Land sind und trotzdem die Kuh eingesperrt ist. Ne?
Bei Milch ist es vor allen Dingen so, dass ja ein Tanklaster rumfährt und die einsammelt und die Milch von allen diesen Höfen wird ja zusammengekippt in einer Molkerei. Und das heißt, die Qualität eines einzelnen Hofs lässt sich da nicht mehr bestimmen. Das heißt, im Prinzip muss man auch da Direktvermarktung betreiben, wenn man wirklich das ernst meint mit der Qualität. Es gibt so einige einzelne Molkereien, Söbbeke zum Beispiel, die da mehr drauf achten, die sogar, soweit mir bekannt ist, ohne selbst zu wissen, in der Produktion Maßnahmen getroffen haben, die für höhere Qualität sorgen. Mir ist das aufgefallen bei deren Schlagsahne, die ich leider nicht mehr essen, also ich kann keine Sahne und Milchprodukte mehr essen. Die Sahne wird viel schneller steif beim Schlagen. Und da habe ich da mal angerufen und gefragt. Und dann haben die gesagt, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, beschreiben das ganz genau. Und dann hat sich herausgestellt, die haben einen überdurchschnittlich hohen Leitungsdurchmesser in der Molkerei. Und dadurch wird wohl, werden die Fettpartikel in der Milch nicht so beschädigt, sind besser erhalten. Und deswegen kann man die Sahne besser steif schlagen. Und so solche Details, da kommt es dann auch noch dazu, die wieder Einfluss nehmen auf die Qualität des Endprodukts, wo der Landwirt dann gar keinen Einfluss mehr hat. Also da ist ist eigentlich parallel wie bei der Fleischproduktion. Es hängt ab von den Molkereien, von den örtlichen Molkereien. Und bei der Weidehaltung ist es so, die größte Hürde für den Landwirt, das zu machen, ist mittlerweile oft das Vorhandensein einer Schlachterei, die selbst schlachtet, schlachten darf, dazu bereit ist, auch bereit ist, das Tier mehr als eine Woche abhängen zu lassen, nämlich 2, 3 oder 4 Wochen und auch in der entsprechenden Qualität schneiden kann und nicht das Ganze einfach durch eine Säge wirft und sagt, hier ist deine Kiste mit Kleinkram.
Okay.
Das ist so die Infrastruktur, die einfach fehlt. Also speziell hier im Emsland haben allein in den letzten 3, 4 Jahren, also der Großteil aller Metzger hat geschlossen. Die sind einfach älter geworden und haben sich dann irgendwann auch dagegen entschieden, eine EU-Zulassung zu bekommen, um selbst schlachten zu dürfen, weil das wahnsinnig teuer ist, weil die ganz viel dafür umrüsten müssten. Und das lohnt sich nicht, speziell wenn man dann weiß, okay, mein Nachwuchs will das nicht übernehmen. Das ist einfach nicht wirtschaftlich. Da gibt es auch keinen Anreiz von der Politik oder von der Verwaltung. Mhm. Und die fehlen. Das ist so die allergrößte Hürde eigentlich. Sonst würden viel mehr Landwirte sich nebenher 3, 4, 5 Kühe oder eine 12-köpfige Herde auf die freien Flächen stellen, wenn sie wüssten, da ist einer, der die vor Ort schlachten kann und zerlegen und ich verkaufe dann das Fleisch. Aber das ist ein riesiger Schwachpunkt.
Ja, schade, wenn dann in der Infrastruktur dann das am letzten Punkt so mit hapert, ja. Jetzt hatten wir schon über Fleischqualität gesprochen. Wir hatten es in der ersten Podcast-Episode auch so ein paar Vorteile genannt von Weidefleisch. Kannst du das nochmal mit deinem Wissen zusammenfassen, was in der Fleischqualität oder auch aus gesundheitlicher Sicht dann für einen Endverbraucher dann dabei rauskommt?
Also die Tiere haben eine ganz, die Haltungsmethode, nicht nur das Futter, sondern auch die Bewegung, Sonnenlicht, Luft und so weiter, wirkt sich komplett auf die Physiologie des Tieres aus, also auf das Fleisch. Was das Tier frisst, beeinflusst den Geschmack des Fleisches direkt, beziehungsweise muss man ganz streng sagen, beeinflusst den Geschmack des Fetts. Denn die reine Muskelfaser von einem, keine Ahnung, Wildschwein und einem Rind ist im Prinzip, schmecken die kaum unterschiedlich, wenn man nur die Muskelfaser nimmt. Was den Unterschied ausmacht, ist das Fett zwischen den Muskelfasern, das immer da ist. Also jetzt, auch wenn sie wenig marmoriert aussieht, da ist immer Fett zwischen. Und in diesem Fett stecken die Aromen aus den Pflanzen, die das Tier frisst. Deswegen schmeckt ein Wildschwein nach Wildschwein, weil es, keine Ahnung, Eicheln frisst. Und deswegen schmeckt die Kuh, die Weidekuh nach Weidekuh, weil sie eben diese ganzen Gräser und Kräuter bekommt. Und man kann, wenn man da richtig gut aufpasst und das regelmäßig macht und probiert, auch rausschmecken, die Kuh kommt von der Weide oder kommt aus der Region Deutschlands und sowas. Okay. Also das hat einen riesigen Einfluss. Die Fettsäurenstruktur, die Fettsäurenzusammensetzung ist ganz anders bei einem Weidetier im Vergleich zu einem Tier aus Intensivmast. Man hat also mehr Omega-3-Fettsäuren, weniger Omega-6-Fettsäuren, mehr konjugierte Linolsäuren. Die sind sinnvoll, wenn man abnehmen möchte oder wenn man Muskeln aufbauen möchte. Ist also gesundes Zeug. Man muss da nicht mit Zahlen zu viel hantieren. Das weicht auch immer mal ab. Das hängt eben wieder von der Fütterung ab und von der Region. Es genügt eigentlich zu sagen, die Fettsäurenzusammensetzung eines Weidetiers ist für den Menschen günstiger als die von einem Tier aus Massentierhaltung oder aus konventioneller Tierhaltung. Der Geschmack, da waren wir gerade schon, das Tier aus Weidehaltung hat halt einen Geschmack. im Vergleich zu den anderen Dingern. Ist intensiver, speziell wenn man jetzt so eine, man nennt das mittlerweile immer häufiger, fette alte Kuh nimmt. Das ist so ein, das ist keine Beleidigung. Eine fette alte Kuh, das hat eine Metzgerei aus dem Baskenland. Chugichu heißen die. Und das ist so ein bisschen Markenname geworden. Die kaufen aus ihrer Region die ganzen alten, ausgedienten Milchkühe.
Okay.
Sind so 20 Jahre alt. Und die mästen sie noch ein bisschen, also auf der Weide, die geben sie eben ein gutes Lebensende sozusagen. Und dann schlachten sie die. Und die haben einen ganz eigenen Geschmack. Ich habe das nicht gegessen, also von Chugichu habe ich kein Fleisch gegessen, aber ich habe das Fleisch von einer fetten alten Kuh gegessen, die war 12, 13 Jahre alt. Das ist gar nicht zu vergleichen mit Rindfleisch. Das ist also, mal, und das klingt jetzt übertrieben, aber wenn man das mal probiert hat, das ist ein völlig anderes Produkt. Weil diese Vorteile kann das haben. Das Fleisch schrumpft, wenn man es in die Pfanne legt, nicht so stark zusammen, weil weniger Wasser drin ist oder weil das Wasser, was drin ist, besser gehalten wird. Es hat, es gibt messbare Kennzeichen wie pH-Wert, Zartheit, Farbe, Wasserhaltvermögen. Das ist also auch wissenschaftlich alles messbar. Und speziell, wenn das Tier mit Kugelschuss auf der Weide getötet wird, hat das auch wieder einen sehr großen Vorteil für die Fleischqualität hinterher. So makaber das eben manchmal klingen mag, aber so ist es nun mal. Wie Gesundheit, hatten wir schon die Fettsäuren, aber auch Vitamine, also alle Nährstoffe sind eigentlich da in besserer Verteilung drin. Und man darf eben nicht vergessen, das Tier pflegt die Weide und das Ökosystem Weide. Und das ist für unsere Gesundheit wichtig. Du hast vorhin gesagt, das ist auch so was, worüber wir uns drum kümmern wollen. Man kann das gar nicht losgelöst betrachten. Das ist also nicht so, dass wir sagen, wir müssen aber auch was dafür tun, sondern es ist eigentlich alles eins. Es hängt alles zusammen. Das hat auch mit den sozialen Zusammenhängen zu tun. Wenn ich dann das Tier auf der Weide habe, meinen Landwirt vor Ort, ich habe einen sozialen Kontakt, das ist gesünder, als wenn ich diesen sozialen Kontakt nicht habe. Ich unterstütze den Metzger vor Ort, der hat eine Reinigungskraft, der hat Angestellte, der hat Arbeitsplätze. Ich halte Arbeit in der Region. Das macht eine Region zufriedener. Das ist eben auch gut für die Gesundheit. Also es gibt eigentlich im Vergleich zu konventioneller Tierhaltung nur Vorteile für die Gesundheit. Keine Antibiotika-Rückstände, das hatte ich vorhin gesagt, das vergesse ich immer wieder. Die Tiere bleiben auf der Weide eben gesünder. Das heißt, man muss da nicht prophylaktisch arbeiten oder auch nicht in Krankheitsfällen, weil es eben kaum noch oder weniger Krankheitsfälle gibt. Und wenn man dann jetzt so Dienstleistungen des Ökosystems anschaut, wie Hochwasserschutz oder Lawinenschutz oder Wasserfilterung durch eine intakte Landschaft, das ist auch gesund für den Menschen, wenn er nicht absäuft oder unter Lawine begraben wird, weil die Landschaft in Ordnung ist, weil die Tiere die in Ordnung halten. Und dann am Ende kommt natürlich noch die Kultur, die Wertschätzung für Fleisch, für ein Lebensmittel, die ist nicht zu verachten, dass man wieder andächtig am Tisch sitzt und sagt, so, das ist nicht viel Fleisch, was wir hier haben, aber es ist sehr lecker und dafür ist ein Tier gestorben und man hält mal kurz inne und macht sich Gedanken darüber, was da für Arbeit hintersteckt und Aufwand für Natur und Mensch und Kultur, sowas hinzubekommen, wie weit wir das gebracht haben mit Rezepten, wie man sowas schön und lecker zubereiten kann. Das ist dann ja auch ein Erlebnis auf dem Tisch. Kann es jeden Tag sein. Oder eben einmal die Woche beim Sonntagsbraten, besser gesagt.
Finde ich auch wichtig, gerade wenn wir jetzt wieder in die Grillsaison reinkommen, ne, ist ja auch was Massen, die an Fleisch da verbraucht werden. Und irgendwie geht's, habe ich oft das Gefühl, dass es
Weggeworfen.
beim Grillen um Masse geht. Und das, was du gesagt hast, ist einfach auch der Genuss für vielleicht auch nur ein Stück Fleisch pro Person, aber halt aus bester Qualität. Und man hat es vorher bestenfalls selber abgeholt und liebevoll zubereitet. Und da sind wir auch wieder beim Erlebnischarakter, ne?
Ja. Ja, auch beim, weil du bei den Massen gerade warst. Wir sind in Deutschland in einem Land, wo teilweise bis zu 50% der Lebensmittel weggeschmissen werden. Dazu gehört auch das Fleisch. Und es gibt dann oft die Frage, ja, aber wir können doch gar nicht alle Menschen mit Weidefleisch versorgen in Deutschland. Also erstens doch, wenn man die grünen Landflächen zusammenzählt, nach Milchmädchenrechnung, könnte man sogar darauf 40 Kilo Fleisch produzieren, wenn man das effizient handhabt. Das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist mir völlig klar. Und der Verbrauch liegt bei 80 Kilo pro Kopf. Das ist doppelt so viel, aber wenn man ohnehin die Hälfte wegwirft, dann ist man bei diesen 40 Kilo. Also das wäre möglich nach Milchmädchenrechnung. Viel wichtiger ist aber, es will ja gar nicht jeder Weidefleisch essen. Und es gibt auch keinen Bedarf an Fleisch, sondern es gibt höchstens eine Nachfrage. Also das im Keim zu ersticken, indem man sagt, ja, das geht nicht für alle, halte ich für völlig fehlgeleitet. Das wollen ja gar nicht alle, sondern es wollen einige und es wollen immer mehr und entsprechend wächst der Markt langsam. Und dann muss man schauen, was möglich ist. Wir haben es noch nie ausprobiert, also beziehungsweise bis vor ein paar hundert Jahren, da war es normal. Das ist ja so, Weidehaltung ist ja jetzt nicht das Freak-System, sondern das ist der Normalzustand, der früher immer geherrscht hat, der viel besser erprobt ist als die jetzt konventionelle Tierhaltung. Das funktioniert durchaus. Ob das für diese Menschenmenge noch funktioniert, muss man ausprobieren. Oder man muss sich vielleicht mal einschränken beim Verzehr.
Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also gerade auch, dass es der Normalzustand ist und das, was es wieder zurück zu erlernen geht jetzt für uns, ne? Und das hat ja im Endeffekt auch jeder in der Hand. Und vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss jetzt an die Hörer. Was kann denn jetzt jeder am besten tun, um Weidehaltung auch mit zu fördern?
Also das Wichtigste ist, dass überhaupt das Interesse da ist. Also muss jetzt, wer kein Interesse hat, muss es eben nicht machen. Aber ich hoffe, das Interesse konnten wir wecken. Es bietet sehr viele Vorteile, schöne kleine Abenteuer. Man muss auch nicht nur Weidefleisch essen. Also das ist ganz wichtig. Das ist jetzt keine Frage der persönlichen Reinheit oder Tugend, sondern man kann es einfach mal ausprobieren. Und dann kann man gucken, gefällt mir das oder nicht. Und dann sollte man aber auch fair sein und sagen, hat mir nicht gefallen, lag es vielleicht am Landwirt, war der schrullig oder war der unfreundlich, probiere es nochmal woanders. Ich habe bisher von niemandem gehört, der gesagt hat, nee, das Fleisch hat mir jetzt aber nicht so gut geschmeckt wie aus der konventionellen Haltung. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Wenn man jetzt Interesse hat, würde ich sagen, man geht einfach mal los und schaut, wo finde ich das? Ich habe mit weidefleisch.org, das hattest du vorhin erwähnt, da habe ich einen Punkt Weidefleisch kaufen. Da gibt es eine Liste der einiger Weidefleischanbieter in Deutschland mit Landkarte. Da findet jeder vielleicht schon einen Anbieter in seiner Region. Und wenn nicht, hatte ich vorhin auch schon gesagt, einfach mal irgendeinen Landwirt anrufen oder auf dem Wochenmarkt einen der dortigen Erzeuger, nicht Händler, sondern Erzeuger fragen. Hast du sowas oder kennst du jemanden, der das anbietet? Und so geht die Reise los. Oder man sucht nach einem Hofladen in der Region und beginnt die Reise darüber. Weil, wie gesagt, die Landwirte kennen sich untereinander und auch wenn sich viele gegenseitig die Butter nicht auf dem Brot gönnen, ihnen ist schon klar, dass die Direktvermarktung auch eine Teamarbeit ist. Also auch zwei Weidehalter stehen nicht in Konkurrenz miteinander. Das Ziel ist ja, möglichst viele Tiere in die Freiheit der Weide zu bringen. Und jeder, der daran mitwirkt, kann kein Konkurrent sein. Konkurrenz ist eben dann eher die konventionelle oder die Stalltierhaltung, sagen wir mal. Also das wäre so mein Tipp. Einfach mal ausprobieren, einfach mal losgehen. Und wenn man selbst vor Ort nichts findet, vielleicht in der Zeitung, in Kleinanzeigen wird viel inseriert, bei Online-Kleinanzeigen auch sehr viel, sogar bei eBay, nicht nur bei den Kleinanzeigen. Und ja, sonst eben auf weidefleisch.org schauen und da vielleicht einen Anbieter finden. Ist kostenlos, muss ich dazu sagen. Also ist jetzt kein Profitziel.
Genau, aber wer will, kann dich trotzdem mit unterstützen, ne? Da findet man auch dann den Weg. Und ansonsten, ich bin auch öfter mal auf deiner Seite unterwegs gewesen. Also es gibt auch viel fundiertes Wissen, was wir jetzt in Kürze, in 45 Minuten erzählt haben, hast du da nochmal sehr ausführlich, ne, wie Weidefleisch entsteht, wie es gemacht wird und wie man dann schlussendlich auch als Verbraucher dahin kommt. Und das ist, denke ich, ein guter Anlaufpunkt, ne?
Ja, es gibt auch einen Weg, wenn all dieses nicht zum Erfolg führt, also wenn man keinen findet, wie mache ich mir einen Weidefleischerzeuger? Weil letztlich habe ich gesagt, ein Landwirt will am Ende auch ein bisschen Geld verdienen. Und wenn man sagt, pass auf, ich habe hier 20 Leute, die haben Interesse daran. Was hältst du davon? Wir kaufen dir zwei Kühe zusammen ab. Und das ist eine Möglichkeit, sowas selbst erzeugen, so eine Kultur gemeinsam zu erzeugen. Da sollte ich noch dazu sagen, es ist sinnvoll, auch andere Verbraucher zu fragen, Feinschmecker in der Gegend, die sowas vielleicht kennen, und nicht unbedingt einen Verein oder einen Club zu gründen, aber einfach diese Wertschätzung miteinander zu teilen. Mhm. Und so eine kleine Subkultur zu gründen vielleicht.
Wie meinst du das, wenn 20 Leute sich finden, die dann zwei Kühe haben wollen? Also suchen die sich dann einen Bauern oder wie meinst du das?
Genau, man sucht sich eine bestimmte Zahl. Das habe ich, glaube ich, sogar beschrieben, wie die Zahl aussehen müsste. Und sagt sich, ja gut, also in der Regel läuft es ja so, sobald ein Landwirt sich entscheidet, das zu machen, meistens ist der Einstieg, er verkauft Fleischpakete, er schlachtet eine Kuh, dann kommen da vielleicht, weiß ich nicht, 30 Pakete a 10 Kilo Fleisch raus und die packt er so zusammen. Da ist dann Braten drin und Hackfleisch und vielleicht zwei Steaks. Und du brauchst also 30 Leute, die bereit sind, 10 Kilo Fleisch zu kaufen. Natürlich friert man das ein, das isst man nicht auf einmal. Aber 30 Leute kommen schnell zusammen. Der Landwirt selbst kennt meistens auch schon so ein paar Leute, die schon mal gefragt haben oder die Interesse hätten. Und es ist eben ein interessantes Produkt. Also selbst wenn jemand noch nicht weiß, dass er es gerne hätte, wenn er davon hört, sagt er sich ganz schnell, oh, das ist ja interessant, das probiere ich mal aus. Gutes Fleisch, hat mich immer schon interessiert oder leckeres Fleisch mag ich. Das ist ganz schnell, kommt so eine Zahl zusammen. Speziell, wenn so ein Landwirt so eine Eierhütte hat irgendwo am Hof, das gibt es ja auch oft, ja, wo man dann so einen Eierverkaufsautomaten hat, dann hängt er einfach ein Schild da auf und sagt, hier, ich schlachte demnächst oder ich möchte sowas machen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte, dann können wir da zusammen drüber sprechen. Wir machen eine Abnahmegarantie, also wenn jemand jetzt nicht bereit ist zu sagen, ich gehe in Vorleistung, stelle mir zwei Kühe hin, sondern man vereinbart vorher, wir 30 Mann nehmen dir diese Kuh ab, dann hat er, der kann nichts verlieren. Der hat eine Garantie und hat einen Einstieg vor allen Dingen in die Weidehaltung.
Ja, guter Weg. Also denkt man so jetzt im ersten Anlauf gar nicht drüber nach. Also perfekt. Ja, Felix, also da war viel drin in der Folge, nochmal deutlich tiefer, als wir das in der ersten Folge hatten. Ich danke dir ganz herzlich nochmal für deine Zeit. Ich habe jetzt doch ein bisschen mehr beansprucht, als wir geplant hatten. Aber es ist auch echt ein spannendes Thema und du hast es auch sehr bildlich schön dargestellt, auch da auch ein Abenteuer, ein Erlebnis draus zu machen. Also vielen Dank nochmal und wie gesagt, liebe Hörer, dann über Felix könnt ihr mehr auf urgeschmack.de erfahren und auf weidefleisch.org. Ja, Felix, hast du noch ein Schlusswort an die Zuhörer?
Nee, das war gerade mein Schlusswort. Immer wichtig ist, offen bleiben und allen eine Chance geben, würde ich sagen. Wenn ein Landwirt mal schrullig ist oder ein Erlebnis mal nicht so schön ist mit einem Landwirt, das sind sehr unterschiedliche Menschen, sehr interessante Menschen oft. Und die müssen viele Hüte tragen. Also ich will die nicht alle in Schutz nehmen. Da sind auch Schlitzohren dabei, gar keine Frage. Aber so ein Landwirt, das ist kein einfacher Job. Das sind sehr viele Regulierungen, sehr viele Widrigkeiten, Unvorhersehbarkeiten mit dem Wetter. So ein Landwirt muss gleichzeitig dann auch noch sich mit Steuern auskennen und mit Mechanik, wenn der Trecker mitten auf dem Feld verreckt. Das sind interessante Personen. So viel kann man sagen. Nicht immer angenehm, aber fast immer interessant und haben immer viel zu erzählen.
Das ist schön, ja. Und da auch kann man ja nochmal deine Videos angucken auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es unter Urgeschmack ist, ne? Da hast du ja die Interviews mit den Landwirten auch. Kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Gut, in diesem Sinne, Felix, vielen Dank nochmal, ja?
Ich danke dir. Alles Gute.
Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.
Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren 7-tägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Geh jetzt auf schnelleinfachgesund.de/newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG-Team.